Heute jährt sich der Tag des Überfalls der deutschen Wehrmacht am 22. Juni 1941 auf die Sowjetunion. Aus diesem Grund stelle ich hier Auszüge aus meiner Lesung »Schreiben gegen die Barbarei des Kriegs, Trauma, Tabubruch und Kriegsgreuel« in Daniel Granins »Mein Leutnant« vor. Die von Jekaterina Lebedeva ausgeführte Übersetzung von Daniel Granins 2011 im Original erschienenen Roman bietet den deutschsprachigen Lesern eine besondere Möglichkeit, sich in die Haut des jungen russischen Menschen, der freiwillig und doch eigentlich auch wider eigenen Willen zum Soldaten werden musste, einzufühlen. In literarisierter Form führte der am 4. Juli 2017 mit 98 Jahren verstorbene russische Schriftsteller die traumatisierende Wirkung der Barbarei des Krieges auf den Menschen vor Augen. Erschien die deutsche Übersetzung doch im Jahr 2015, in welchem sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 70. Mal jährte. Es existiert in Russland, Deutschland und vielen Ländern der Welt bereits eine Fülle an Literatur über den Krieg allgemein und den Zweiten Weltkrieg insbesondere. Mein Leutnant ist trotzdem ein äußerst beachtenswerter Roman. Eine thematische Verbindung besteht auch zur späten öffentlichen Aufmerksamkeit, die dem Altmeister der russischen Gegenwartsliteratur im Zuge seiner am 27. Januar 2014 vor dem Deutschen Bundestag anlässlich des Gedenkens an die schreckliche Blockade von Leningrad gehaltene Rede zuteil wurde. Die russische Originalfassung seines Romans ist nicht zufällig im Jahr 2011 erschienen. Diese Jahreszahl markiert den 70. Jahrestag des Überfalls. Der Zweite Weltkrieg mit seinen Millionen Toten in der Sowjetunion und allen anderen vom Krieg betroffenen und oftmals verwüsteten Ländern stellt an sich ein gewaltiges kollektives Trauma dar. Um eine gängige Metapher für einschneidende Erlebnisse zu verwenden, der Beschuss, die Bomben und Granaten sowie Feuersbrünste und Wundbrände haben sich in das Gedächtnis von Abermillionen Menschen geradezu eingebrannt. Granins Roman als künstlerischer Text hat autobiografische Züge, ist aber keine faktengetreue dokumentarische Darstellung. So war der Schriftsteller selbst nicht einfach Soldat im Schützengraben, sondern erfüllte die Funktion eines politischen Kommissars in der Roten Armee, wie Archivdokumente belegen. Der Text wirkt jedoch gerade wegen der einfachen Perspektive des jungen Mannes aus dem Schützengraben. Granin webt die Frage politischer Überzeugungen auch an verschiedenen Stellen in den Text ein. Mein Leutnant hinterfragt die bisherigen Wahrheiten über den großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion genannt wurde und auch heute in Russland noch genannt wird. Der Schriftsteller lässt zwei gegensätzliche Sichtweisen zusammenprallen: die Heldengeschichten und die grausame Realität des Krieges, beziehungsweise die sowjetische Propaganda und die Zweifel an der sowjetischen Führung angesichts der anfänglichen dramatischen Rückschläge und immensen Opfer auf Seiten der Sowjetunion. Innerhalb des Textes vollzieht sich auch die persönliche Aufarbeitung früherer Überzeugungen des Leutnants. Bereits 1968 in seinem Text »Unser Bataillonskommandeur« hatte der Schriftsteller allerdings kritisch auf die Handlungsweisen sowjetischer Offiziere geblickt. Im Folgenden lese ich einige ausgewählte Auszüge aus dem Roman. Der erste Bombenangriff. Echte Angst, Angst und Schrecken erfuhr ich, als ich noch ganz jung war im Krieg. Es war der erste Bombenangriff. Unser Volkswehrzug ging Anfang Juli 1941 an die Front. Die deutschen Truppen rückten schnell nach Leningrad vor. Zwei Tage später kam der Zug auf der Station Bateschskaja an, etwa 150 Kilometer von Leningrad entfernt. Die Volkswehrsoldaten waren gerade dabei auszusteigen, da griff uns die deutsche Luftwaffe an. Wie viele Stukas es waren, weiß ich nicht mehr. Für mich verdunkelte sich der Himmel vor Flugzeugen. Der klare, warme Sommerhimmel begann zu brummen, zu beben, Der surrende Ton wurde immer lauter. Fliegende schwarze Schatten bedeckten uns. Ich ließ mich vom Eisenbahndamm hinabrollen, warf mich unter den nächsten Strauch, krümmte mich zusammen und steckte den Kopf ins Gebüsch. Die erste Bombe fiel, die Erde erzitterte, dann hagelte es Bomben. Explosionen mündeten in donnernden Lärm, alles bebte. Flugzeuge griffen im Sturzflug an, eins nach dem anderen gingen sie auf ihr Ziel los. Und dieses Ziel war ich. Alle versuchten mich zu treffen, rasten direkt auf mich zu, sodass die heiße Luft der Propeller meine Haare zerzauste. Die Flugzeuge heulten, die fallenden Bomben heulten noch durchdringender. Dieser Ton bohrte sich ins Gehirn, drang in Brust und Bauch, wühlte das Innerste auf. Der wütende Schrei fliegender Bomben füllte alles ringsum. Ließ keinen Platz für etwas anderes. Das Heulen brach nicht ab, es saugte alle Gefühle aus mir heraus. Unmöglich, an etwas anderes zu denken. Entsetzen packte mich. Das Donnern der Explosion klang fast erleichternd. Ich presste mich an die Erde, damit die Splitter über mich hinwegpfiffen. Die Angst war mein Lehrer. Pfeifen heißt, eine Sekunde Pause, um den klebrigen Schweiß abzuwischen, einen ekelhaften, stinkenden Angstschweiß, um den Kopf zum Himmel zu heben. Doch dort, im sonnigen, friedlichen Blau, erstand ein neues, noch tieferes, vibrierendes Heulen. Diesmal fiel das schwarze Kreuz des Flugzeugs genau auf meinen Strauch. Ich versuchte, mich zusammenzukauern, mich klein zu machen. Ich fühlte geradezu, wie sichtbar meine Gestalt im Gras war, wie meine in Fußlappen gewickelten Füße, in den Schuhen und der Buckel des auf dem Rücken zusammengerollten Soldatenmantels herausragten. Erdklumpen prasselten auf meinen Kopf. Ein neuer Anflug. Der Ton des im Sturzflug angreifenden Flugzeugs presste mich nieder. Mit diesem Heulen nahte der letzte Augenblick meines Lebens. Ich betete. Ich kannte kein einziges Gebet. Ich hatte nie an Gott geglaubt und wusste dank meiner nagelneuen Hochschulbildung, der Astronomie, der erstaunlichen Gesetze der Physik, dass es keinen Gott gibt. Und dennoch betete ich. Der Himmel hatte mich verraten. Weder Diplome noch Wissen konnten mir helfen. Ich blieb allein, Auge in Auge mit diesem von allen Seiten auf mich zufliegenden Tod. Meine verkrusteten Lippen flüsterten, Herrgott, erbarme dich meiner, rette mich, lass mich nicht sterben, ich bitte dich, lass es daneben gehen, mach, dass es nicht trifft, Herrgott, erbarme dich meiner. Mir erschloss sich plötzlich der Sinn dieser von alters her überlieferten Worte, Herrgott, erbarme dich meiner. In einer mir unbekannten Tiefe öffnete sich etwas, und von dort strömten heiße Worte hervor, die ich nie zuvor gehört, nie ausgesprochen hatte. Herrgott, schütze mich, ich bete zu dir im Namen all dessen, was heilig ist. Eine Detonation warf nicht weit von mir einen blutigen Körper empor, etwas klatschte neben mir auf. Das hohe Pumpenhaus aus verrußten Ziegeln neigte sich langsam, lautlos wie im Traum, und fiel auf den Eisenbahnzug. Eine Detonation ging vor der Dampflok hoch, und die Dampflok hüllte sich daraufhin in weißen Dampf. Detonationen verbogen die Gleise, Schwellen wurden hochgeschleudert, Waggons kippten um. Die Fenster der Bahnstation leuchteten purpurrot. Doch all das geschah irgendwo weit weg. Ich bemühte mich, nicht zu sehen, nicht hinzuschauen. Ich schaute auf die grünen Halme, wo zwischen Gräsern eine rote Ameise kroch und eine dicke blasse Raupe sich von einem Zweig herabhängen ließ. Im Gras ging das gewöhnliche sommerliche Leben weiter, langsam, wunderschön, vernünftig. Gott konnte nicht in diesem Himmel sein, der von Hass und Tod erfüllt war. Gott war hier, inmitten von Blumen, Larven, Käfern. Die Flugzeuge flogen wieder und wieder an. Dieser höllische Kreislauf nahm kein Ende. Er wollte die ganze Welt vernichten. Sollte ich nicht im Kampf fallen, sondern einfach so, erbärmlich, ohne gekämpft zu haben, ohne ein einziges Mal geschossen zu haben? Ich hatte eine Handgranate, aber die konnte ich doch nicht auf einem Sturzflug angreifendes Flugzeug werfen. Ich war zerschmettert vor Angst. Wie viel Angst in mir war. Der Bombenangriff trieb immer neue und neue Wellen von Angst heran, gemeine, beschämende, allmächtige. Ich konnte sie nicht bezwingen. Es vergingen Minuten. Sie töteten mich nicht. Sie verwandelten mich in zitternden Schleim. Ich war kein Mensch mehr. Ich wurde zu einer erbärmlichen, schreckerfüllten Kreatur. Die Stille kehrte langsam zurück. Flammen brannten knisternd, zischend. Verwundete stöhnten. Das Pumpenhaus fiel in sich zusammen. Es roch verbrannt. Rauch und Staub standen in der windstillen Luft. Der unversehrte Himmel erstrahlte in derselben teilnahmslosen Schönheit wie zuvor. Vögel begannen zu zwitschern. Die Natur kehrte zu ihrem gewohnten Rhythmus zurück. Sie kannte keine Angst. Ich konnte lange nicht zu mir kommen. Ich war leer, widerte mich an. Niemals hätte ich gedacht, dass ich so ein Feigling bin. Dieser Bombenangriff hatte seinen Zweck erfüllt. Er hatte mich auf einmal in einen Soldaten verwandelt. Alle anderen auch. Der durchlebte Schrecken hatte den Organismus verändert. Die folgenden Bombenangriffe empfand man anders. Ich entdeckte plötzlich, dass sie wenig effektiv waren. Sie wirkten vor allem auf die Psyche. In Wirklichkeit ist es gar nicht so leicht, einen einzelnen Soldaten zu treffen. Ich begann, an meine Unverwundbarkeit zu glauben. Das heißt daran, dass ich unverwundbar sein könnte. Das ist ein besonderes Soldatengefühl, welches es möglich macht, in Ruhe Deckung zu suchen, nach dem Geräusch einer hochgehenden Mine oder eines Geschosses den Ort der Explosion festzustellen. Nicht das Warten eines Verurteilten auf den Tod, sondern Kampf. Wir überwanden die Angst, indem wir uns wehrten, schossen, dem Gegner gefährlich wurden. In den ersten Monaten des Krieges jagten uns die deutschen Soldaten mit ihren Stahlhelmen, den feldgrauen Mänteln, mit ihnen marschierenden Pistolen, Panzern und der Herrschaft über den Himmel Angst ein. Sie schienen unbesiegbar zu sein. Der Rückzug erklärte sich vor allem aus diesem Gefühl. Ihre Waffen waren den unseren überlegen, und es umgab sie außerdem die Aureole professioneller Kämpfer. Wir von der Volkswehr sahen dagegen bemitleidenswert aus. Blaue Reithausen der Kavallerie anstelle von Stiefeln, Schuhe und Fußlappen, Soldatenmäntel, die uns nicht passten, und Schiffchen auf dem Kopf. Es vergingen 3 Monate. Ein Monat und alles begann sich zu ändern. Es vergingen 3 Wochen. Ein Monat und alles begann sich zu ändern. Wir sahen, dass auch unsere Geschosse und Kugeln den Gegner trafen und dass die verwundeten Deutschen genauso schrien und starben. Schließlich erlebten wir, wie die Deutschen den Rückzug antraten. Es gab erste vereinzelte kleinere Kämpfe, nach denen sie flohen. Das war eine Offenbarung. Von den Gefangenen erfuhr man, dass wir von der Volkswehr in unseren unsinnigen Reithosen ihnen offenbar auch Angst einflößten. Die Standhaftigkeit, der Ingrimm der Volkswehr stoppte den unaufhaltsamen Vormarsch am Lugaer Verteidigungsabschnitt. Hier blieben die deutschen Truppen stecken. Das bedrückende Gefühl nach den ersten niederschmetternden Schlägen verging. Wir hörten auf, Angst zu haben. Während der Blockade glich sich das militärische Können aus. Unsere hungrigen, schlecht mit Waffen ausgerüsteten Soldaten hielten die Stellungen im Verlauf der gesamten 900 Tage gegen einen satten, waffenstarrenden Feind, Kraft ihrer moralischen Überlegenheit. Ich gehe von meiner persönlichen Erfahrung aus, doch wahrscheinlich überwand man die Angst überall an unseren Fronten auf ähnliche Art. Angst ist im Krieg immer vorhanden. Sie begleitet auch kampferfahrene Soldaten, die wissen, wovor man Angst haben muss, wie man sich verhält. Die wissen, dass Angst einem die Kraft raubt. An jenem Sonntag. Es ist schon merkwürdig, dass ich nie über diese ungewöhnliche Fügung nachgedacht habe, sie für einen amüsanten Zufall hielt, nicht mehr. Ich verliebte mich im Juni 1941. Am 22. Juni. An jenem Sonntag fuhren wir morgens nach Duderhof, um im Wäldchen spazieren zu gehen und uns ein stilles Plätzchen zu suchen. Meine Absichten waren, wie ich später bekannte, die schändlichsten. In jenen stürmischen jungen Jahren ließ ich keine Gelegenheit aus, vom weiblichen Geschlecht das zu bekommen, was es zu geben hat. Bisher hatte ich es mit Frauen zu tun gehabt, mehr oder weniger Erfahrenen. Wer ihnen wann die Jungfräulichkeit genommen hatte, weiß ich nicht. Hier war es anders, ganz anders. Ich fühlte, dass sie noch ein Mädchen war. Das schreckte mich eher ab, als dass es mich freute. In jenen Zeiten hielt man moralische Regeln noch nicht für Vorurteile. Wie sich später herausstellte, hatte ich mehr Angst als sie. Es war ein strahlender Tag mit tiefblauem Himmel. Der Flieder stand in voller Blüte. Es würde heiß werden. Ein duftender Tag zur Zeit der Sommersonnenwende, auf dem Höhepunkt der weißen Nächte. Unsere Beziehung war so weit vorangeschritten, dass sie sich dem entscheidenden Schritt näherte. Weitergehen oder verzichten? Letzteres hatte ich nicht vor und sie auch nicht. Sie erriet meine Absichten und ich wusste, dass sie sie erriet. Deswegen alberten wir viel herum. Lachend warf sie den Kopf in den Nacken, schüttelte ihren dunklen Pony, rief: »Ach, was gebe ich für einen Schluck Wasser?« Ihre ebenmäßigen weißen Zähne blitzten einladend. Die Freude an ihrem Lachen ließ meine Bemerkungen witziger werden. Ich wollte sie wieder und wieder erobern. Unsere Beziehung dauerte bereits 3 Monate. Mir war das zu wenig. Unter ihren Verehrern gab es ein paar gestandene Männer, darunter ein hohes Tier, von dem sie ins Restaurant ausgeführt und mit Kaviar bewirtet wurde. Damit brüstete sie sich, um mich zu reizen. Dann war da noch ein höherer Mitarbeiter des Zentrallabors, ein begabter Schönling. Unter irgendeinem Vorwand schaute ich im Labor vorbei, um mir den Rivalen anzusehen. Er erwies sich in Wirklichkeit als sympathischer Kerl, größer als ich, lockig, mit gutmütigem Lächeln. Rima hatte nicht übertrieben. Sie konnte überhaupt nicht lügen. Ihre Ehrlichkeit erschlug einen geradezu. In der Betriebsbibliothek lieh ich mir eine amerikanische Zeitschrift über Elektrotechnik aus und steckte sie so in die Jackentasche, dass der bunte Umschlag und der Titel herausschauten. Sollte sie ruhig sehen, dass ich auch kein Trottel war. In Duderhof spielte ich mich mächtig auf, wagte es, über einen breiten Wasserlauf zu springen, was wohl kaum einer vor mir geschafft hatte. Plötzlich hat man Geschicklichkeit und Kraft. Es ist ein Urinstinkt. Der Mensch ist wieder wunderbar natürlich und ursprünglich. Er singt Serenaden, ohne zu ermüden. Die Spechte klopfen ihre Balzrufe. Man riskiert Kopf und Kragen, nicht nur wegen der Weibchen. Der Frühling weckt all unsere Lebenskräfte. Das Männchen präsentiert sich, sucht nach Bestätigung, spreizt sich. Welch überglückliche Übereinstimmung mit der Natur. Wir gleichen einander. Auch wir sind bereit zu singen, uns im Gras zu rollen, zu raufen. Ein abgelegenes grünes Plätzchen tauchte vor uns auf. Vom Architekten des Waldes, extra für uns geschaffen. Wir legten uns nieder und es begann das Spiel der Berührungen, Küsse, erneuten Berührungen. Ihre ebenmäßigen weißen Zähne und der reine Atem erschienen mir als Teil der blühenden Natur, als küsste ich diesen Tag das junge, durchsichtige Laub. Später fragte ich mich oft, warum bereiteten mir andere Lippen, andere Körper, ebenfalls jung und schön, nie solchen Genuss? Die Linde über uns fing die Sonne in ihrem grünen Netz ein. Der Tag versprach Hitze und Glück. Unerwartet ertönten plötzlich Stimmen, schneidende, grobe. Ihnen antworteten andere, links und rechts. Sie kamen schnell näher. Ich stand auf und erblickte Soldatenköpfe mit Feldmützen. Die Soldaten bewegten sich in einer Kette vorwärts, hielten an, stellten irgendwelche Schilder auf. Ein Leutnant, auf den Kragenspiegeln ein Rechteck, kam auf uns zu und sagte: »Geht weg, hier darf man jetzt nicht bleiben.« »Was heißt das?«, fragte ich. »Es ist Krieg«, warf er kurz hin und lief los. Einen dümmeren Grund, um uns von hier fortzuscheuchen, hätte sich niemand ausdenken können. Auch der Tag glaubte nicht daran. Er frohlockte einfach weiter mit seinem Vogelgezwitscher. Wir liefen, rannten lachend Hand in Hand und Rimmer wirkte noch verführerischer. Gegen Abend kehrten wir beide zurück in die Stadt. Der Zug war überfüllt. Wir standen aneinander geschmiegt auf der Plattform und freuten uns. Um uns herum sprach man über Krieg und Bombenangriffe. Krieg mit wem? Mit den Deutschen? Ich wunderte mich, konnte es kaum glauben, ahnte aber schon, dass es die Wahrheit war. Was diese Wahrheit bedeutete, konnte ich mir nicht vorstellen. Doch die Wogen allgemeiner Aufregung erreichten schließlich auch uns. Im nun folgenden Abschnitt befindet sich der Soldat bereits längere Zeit im Krieg und seine Einheit hatte die Führung verloren. Wehe dem Besiegten. Alles Mögliche ist mir im Krieg passiert, aber an jene Stunden und Minuten erinnere ich mich nur ungern. Irgendwelche Anordnungen von Lebedinsky hatte ich im Gedächtnis behalten, doch die Lage änderte sich schnell. Die Kommandeure der Kompanien meldeten irgendwas, forderten etwas. Mal sagte ich im Namen Lebedinskys zu, mal lehnte ich ab. Aber was dort an vorderster Linie geschah, wie die Kommandeure zusammenarbeiteten, davon hatte ich keine Ahnung. Die Verbindung mit der Division brach jede Minute ab. Ich telefonierte erneut mit Michailow. Er rief mir das Vorbild von Arkadi Gaidar ins Gedächtnis, der mit 18 Jahren ein Regiment kommandiert hatte. Und du, Schlafmütze? Die Charakteristik von mir, die folgte, möchte ich hier lieber nicht wiedergeben. Was ich zu hören bekam, war unerträglich. Schließlich war ich gerade erst zum Leutnant befördert worden. Die Kompanien und Bataillone forderten nachdrücklich Unterstützung, wollten wissen, in welche Richtung sie sich bewegen sollten, ob es erforderlich sei, flankierend anzugreifen. Sich weiter zu verteidigen sei unmöglich. Man würde sie orten und sie vernichten. Ich hatte nur eine ungefähre Vorstellung, wo sich welche Kompanie befand. Ich schrie etwas, drohte jemandem, versprach, dass jeden Moment Verstärkung käme. Weder nach 2 noch nach 3 Stunden tauchte jemand auf. Was weiter geschah, geschah nicht mehr mit mir. Von mir spaltete sich Leutnant D. ab. Ich hatte nicht vermutet, dass in mir eine solche Persönlichkeit existieren könnte. Anfangs wirkten D.s Handlungen gezwungen. Doch bald gewann seine Stimme an Festigkeit. D. zog das Koppel straff, reckte die Schultern. Jetzt bat er nicht mehr, er befahl. Verwundete unverzüglich mit dem Krankenwagen wegzubringen, Patronenkästen auf den Wagen zu laden. Endlich waren seine Kindheitsträume wahr geworden. Ein glücklicher Zufall war ihm zu Hilfe gekommen und er dachte nicht daran, sich diese günstige Gelegenheit entgehen zu lassen. Das war nicht mehr eine kleine Gruppe Soldaten im Wald, die aus einem Kessel ausgebrochen war. Unter seiner Führung stand ein Regiment. Zwar nur dessen Überreste, aber das machte nichts. Immerhin ein echtes Regiment, das er zum Gegenangriff führen würde.
Giorni waren, giorni waren, što ty wiesz, ja nado mnoj, tu i do bici, nie dostosz ja. Giorni waren, ja nie twoje, tu i do bici, nie dostosz ja. Czarny waran, ja nie twoje. Što ty, jak ty rozpuskajesz nad mojeju galavoj, do piću zjevećajesz. Czarny waran, ja nie twoje. I do piću zjevećajesz. Czarny waran, ja nie twoje.
Im Kapitel Die Stadt thematisiert Janin die Schrecken der 900 Tage währenden Belagerung Leningrads. Auf Befehl Hitlers sollte die Wehrmacht die Millionenstadt aushungern und vernichten. Mai 1943. Matrosen der baltischen Flotte räumen ein zerstörtes Gebäude. Am Feinkostgeschäft der Brüder Jelisejew werden die Opfer eines Bombenangriffs abtransportiert. Eine Frau hatte Rüben und Radieschen getragen. Tot liegt sie da und umarmt die Rüben. 8. August 1943. starker Artilleriebeschuss, überall Leichen, die Feuerwehrleute reinigen das Pflaster vom Blut. Ein Geschoss hat ein Krankenhaus getroffen. Alle, die in den Betten lagen, wurden verletzt. Plakate. Vernichtet das deutsche Ungeheuer. Hoch das Banner von Lenin und Stalin. Blockade. Das ist der sonnenüberflutete Newski-Prospekt in vollkommener Stille, die durch das Klopfen eines Metronoms noch hörbarer wird. Es gab Tage, an denen ich Kannibalismus verstehen konnte und ihn gerechtfertigt habe. Ich war ganz und gar in einen leeren Magen verwandelt, der sich zusammenzog und schrie, getrieben von dem wahnsinnigen Wunsch nach irgendetwas Essbarem. Müll. Einfach Dreck. Erdklumpen. Sägemehl. Man war nicht mehr wählerisch. Plötzlich sah ich, dass die Leute auf der Straße aus Fleisch bestanden. Skelette waren, an denen noch Fleisch hing. Menschenfresser wurden aufgegriffen, verhaftet. Man stellte sie wohl kaum vor Gericht, sondern erschoss sie vermutlich sofort. Wofür? Hunger fegt alle Verbote fort. Die Barrieren fallen eine nach der anderen. Nichts bleibt mehr übrig. Ein Mann saß auf der Treppe eines Hauseingangs und kaute an einem Handschuh. Aus Leder. Seine trüben, starren Augen sahen nichts. Er war schon tot, kaute aber immer weiter. Die schwarzen Lederfinger hingen ihm aus dem Mund. Sie bewegten sich. Dieses Bild blieb mir für immer im Gedächtnis.
Скажи маменьке моє, туй скажи моє любезной, що за родину я пал, туй скажи моє любезной, що за родину я пал.
Im dritten Teil des Romans, aus dem die abschließenden Auszüge folgen, wird die Zeit nach Rückkehr aus dem Krieg geschildert. Die Auseinandersetzung mit der Ehefrau Rimmer und der tiefen Verwundung der seelischen des Kriegsrückkehrers. Was Rimmer mir sagte: Ich habe den Eindruck, dass wir noch nicht angefangen haben, wirklich zu leben. Erst haben wir darauf gewartet, dass der Krieg zu Ende geht, danach auf eine Arbeit für dich, dann auf eine bessere Wohnung. Die ganze Zeit lag immer alles noch vor uns, wie die Möhre vor dem Maul eines Esels. Das wirkliche Leben verschieben wir auf später, aber das Leben lässt sich nicht verschieben. Man kann durchaus in so einem Loch leben und mit Lebensmittelkarten zurechtkommen. Wir beide wurden in ein teuflisches Spiel hineingezogen. Man hat uns das heute weggenommen. Für uns gibt es kein Jetzt. Alles geht morgen in Erfüllung. Nur Geduld, Geduld. Was meinst du, warum ich deine Rumtreiberei ertragen habe? Ich wusste, dass nicht du das bist. Es waren die Folgen der Zeit an der Front. Es wäre dumm zu fragen, weshalb ich mich in dich verliebt habe und dich all diese Jahre über geliebt habe, diese schrecklichen Jahre. An der Front hattest du auch gute Momente. Ich hingegen hatte aus Angst um dich keinen einzigen guten Moment. Dann bist du endlich zurückgekehrt. Es schien, als würde nun unser gemeinsames Leben beginnen. Aber nein, du hast es wieder aufgeschoben, weil du saufen musstest. Egal mit wem. Du bist nicht zu mir gerannt, sondern dahin, wo alles erlaubt ist. Zu den Weibern. Du benutzt mich wie deine Regimentsnutten. Natürlich bist du überzeugt, du würdest die Energieversorgung der Stadt wieder aufbauen, den Menschen das Licht bringen, ein Wohltäter sein. Dabei hast du mir selbst gesagt, dass in erster Linie die Anweisungen des Parteikomitees, des Stadtbezirks und des Parteikomitees der Stadt erfüllt werden müssen. Und wer bekommt was von denen? Restaurants, Gebrauchtwarengeschäfte, die Häuser der Natschalniks, ihre ganze beschissene Nomenklatura, du dienst Kriminellen. Du hast mir erzählt, dass ihr ihre Staatsanleihen zeichnen musstet, wie du das durchgesetzt hast, wie du deine Arbeiter ohne Gnade dazu gezwungen hast und wen du dazu genötigt hast. Unglückliche Weiber. Zahlst ihnen nur Kopeken und zwingst sie noch, sich zu Staatsanleihen zu verpflichten. Na gut, nicht du bezahlst sie, sondern unsere liebe Staatsmacht zahlt ihnen nur Kopeken und beutet sie gewissenlos aus. Alles stimmte. Aber ich hätte anderes anführen, meine Wahrheit darlegen können. Doch wozu? Meine Wahrheit war von gestern, ihre von heute. Auf ihr lastete der ganze Haushalt. Sie kümmerte sich um das Kind und ging außerdem noch arbeiten. Morgens das Kind in die Krippe bringen, dann zur Arbeit, auf dem Heimweg Lebensmittel einkaufen, dann kochen. Im Institut prüften sie Panzerungen, verbesserten und entwickelten sie, machten sie haltbar und elastisch. Ich verstand nichts davon. Für mich war die Panzerung entweder fest oder schwach. Rima fuhr nach Kolpino, bereitete Panzerplatten für den Schießplatz vor, wo sie ausprobiert wurden. Dann ging's ins Irjosker Werk, dann wieder ins Institut. Danach musste sie zu Hause noch waschen, aufräumen und kochen. Ihre Pflichten nahmen ständig zu und waren kaum noch zu bewältigen. Trotz der Geheimhaltungspflicht hatte sie mich auf den Schießplatz geschmuggelt. Dort schossen sie mit unterschiedlicher Munition auf verschiedene Panzerungen. Splitter, Löcher. So also sah es von außen aus, wenn man auf den Panzerturm, die Bordseiten und verschiedene Ecken feuerte. Hinter solchen Platten hatten wir Panzersoldaten gesessen. Ob nun sowjetische oder deutsche Panzersoldaten, Menschen eben. Rima gab die Befehle, alle arbeiteten mit Kopfhörern. Wir dagegen waren auf dem Schlachtfeld taub geworden. Ich wollte nicht an den Krieg erinnert werden. Ich wollte ihn vergessen. Sie hatte damals in Tscheljabinsk Panzerplatten hergestellt und für mich gebetet. Sie nannte das Schicksal Gott. Doch für mich war Gott die Panzerung. Sie betete, das Schicksal möge uns verschonen. Das Gebet war ihre einzige Zuflucht. Sie glaubte an die Liebe, wie andere an Gott glauben. Sie ging nicht in die Kirche, verneigte sich nicht vor dem Altar. Sie legte alle Hoffnungen ins Gebet. Irgendwann hatten Zhenia Lewaschow und ich uns darüber unterhalten, wann der Mensch Gott zu spüren vermag. Wahrscheinlich, wenn er kreativ ist, dichtet oder malt. Auch in der Natur kann er Gott spüren. Am stärksten aber, darin waren wir beide uns einig, in der Liebe. Die Mutter begegnet Gott in ihrem Kind. Liebe, das ist der direkteste und kürzeste Weg zu Gott. Ich konnte sie nicht weinen sehen. Kleine Tränen flossen immer schneller. Die Hände waren mit dem Kind beschäftigt, sie wiegte es und versuchte, sich das Gesicht an der Schulter abzuwischen. Ich aß, wo es sich ergab. Übernachtete mal hier, mal dort. Ich war der Ansicht, das Kind lasse mich nicht ausschlafen. Außerdem wollte ich nicht zu Hause auftauchen, wenn ich betrunken war. Das gab ich zumindest vor. Sie fand sich damit ab. Wahrscheinlich wartete sie darauf, dass ich endlich zur Vernunft käme. Sie weinte lautlos, wendete sich ab wie ein Kind. Plötzlich sah ich, wie jung sie war und wie alt ich. Verbraucht war ich. Ich stank nach Tod, war von Hass durchdrungen. Sie hatte gedacht, ein Prinz auf einem weißen Ross wäre zu ihr gekommen, der lange von ihr geträumt hatte. Wenn sie gewusst hätte, wie tief der Krieg sich in mich hineingefressen hatte, wie fest er an mir klebte. In keinem Dampfbad ließ sich das abwaschen. Ja, ich hatte sie enttäuscht. Sie verstand, dass es am Sieg lag, dass alle Männer völlig aus dem Gleichgewicht waren. Ja, das Schicksal hatte mich verschont, aber wozu eigentlich? Sie meinte, mein Direktor hätte recht, wie lange wollte ich noch saufen und feiern? Ich erklärte ihr, dass ich an der Front den Sinn des Lebens gespürt hatte. Bei allen Enttäuschungen hatte es doch immer einen Sinn gegeben, ein Ziel. Und dieses Ziel verschlang alle Gefühle. Ohne Krieg war das plötzlich alles weg. Ja, zum Glück war ich noch am Leben. Aber das war ein kurzes Glück, das vorüberging. Und wie nun weiter? Dass wir endlich zusammen sind, hat das keine Bedeutung für dich? Fragte sie mit geröteter, schniefender Nase. Als würde sie mich zum ersten Mal genauer betrachten, als würde sie plötzlich feststellen, dass ich nicht der war, den sie erwartet hatte. Sie hatte meinen Briefen geglaubt. Mit einer gewissen Feindseligkeit zeigte sie auf den Koffer, der als Wiege für das Kind diente. Die verschlissenen roten Gardinen, die verräucherte Decke. Das gefällt dir wohl nicht. Unser feuchtes Zimmer, in dem die vom Holzfeuer stickige Luft nach den Windeln roch, die auf dem Herd trockneten. Der Korridor war voller Ratten. Das gefällt dir nicht? Liebe ist nicht immer gleich, sie ist wie eine Inselkette. Es gibt blühende, kahle, große, kleine Inseln, erloschene Vulkane und Riffe. Ihrer beider Liebe ähnelte keiner anderen. Doch das glauben alle. Aber D. wusste, dass die Liebe mit ihr so schön war wie mit keiner anderen. Er wusste das so genau, als hätte er die tausendjährige Geschichte der Liebe studiert. Er konnte es einfach nicht glauben, dass dieses magere, zerquälte, himmlische Geschöpf ihn liebte. Womit hatte er das verdient? Wer war er denn? Ein Weiberheld und Hurenbock. Warum verzieh sie ihm alles?
Atnesi plato krovavoj, miloj lubuške moje, tuj skaži ana svobodna, ja ženicja na drugoj, tuj skaži ona svobodna, ja ženicja na drugoj. Zjalny wiestu cichu skromnu w czystym polnie pod kustą, a węszana byla swacha, sablia ostra moja. Galina strzela węszana sredi bitwy rukawoj, wiszu śmierć moja przychodzi. Чорний ворон є я твой, вишу смерть моя приходить. Чорний ворон є я твой.
Am Ende des Buches wird eine Begegnung viele Jahrzehnte nach dem Krieg geschildert. Der Ausflug. Auf dem großen grünen Feld hatte man Kreuze aufgestellt, Dutzende von Steinkreuzen. Ein deutscher Soldatenfriedhof wurde eröffnet. Der deutsche Botschafter war gekommen. Der stellvertretende Bürgermeister von St. Petersburg war da. Vertreter des Außenministeriums. Eine Delegation deutscher Kriegsveteranen und entsprechend auch Veteranen des großen Vaterländischen Krieges. Wir trugen Orden und Medaillen, während die Deutschen nur winzige Abzeichen der Truppenteile, Divisionen, Fliegerstaffeln und Stäbe, in denen sie gedient hatten, an den Jacketts hatten. Einer der Veteranen, ein bärtiger Matrose, flüsterte D. undeutlich ins Ohr, dass diese Faschisten nicht schlecht gelebt hätten und nun auch wieder bequem liegen würden, während die Knochen unserer Jungs in den Wäldern verstreut liegen. Genauso war es. Doch D. empfand trotzdem eine gewisse Befriedigung. So viele von denen hatten sie ins Jenseits befördert. Sie hatten nicht umsonst gekämpft. Eine junge Dame aus dem Konsulat trat mit einem hageren Deutschen zu uns und stellte ihn vor. Gustav von Etter. Während des Kriegs hatte er irgendeine Abteilung der Luftwaffe geleitet und war danach im Stab der 18. Armee gewesen. Ein großer, eleganter Aristokrat mit grauem Schnurrbart und grauer Mähne. Beim Lächeln entblößte er schneeweiße Zähne. Er hatte einen kräftigen Händedruck. Gustav hatte seinen Enkel, einen 12-jährigen Jungen, mitgebracht. Einen blassen, schmalen Brillenträger, der Erik hieß. Gustav sprach fließend Russisch. Woher? Vor dem Krieg hatte er in Voronesch gearbeitet oder studiert. Wir hatten dort deutsche Piloten ausgebildet, bis 1941. Sowohl unsere als auch die Deutschen lasen ihre Reden ab. Die Dolmetscher übersetzten. Die Reden ähnelten sich. Die Deutschen sagten dasselbe wie wir. Wir sagten dasselbe wie sie. Frieden, Freundschaft. Die Nationalsozialisten hätten den Krieg entfesselt. Die Clique um Hitler. Es begann zu nieseln. Gustav hielt liebenswürdigerweise einen großen blauen Schirm über D. An alle Deutschen waren Schirme verteilt worden und auch an die höher gestellten Persönlichkeiten von uns. Die übrigen wurden gehorsam nass. Schließlich war alles beendet. Man spielte die Hymnen und alle gingen hinüber unter ein Schutzdach zu Tischen mit belegten Broten und Wodka. D. fragte Gustav, wo er gekämpft hatte. Es stellte sich heraus, dass er nicht an der Front gekämpft hatte, sondern für die Versorgung des Frontabschnitts Pawlowsk, Puschkin, Pulkovo, Kosmolowo verantwortlich gewesen war, für operative Dienste. Was das hieß, verstand D. nicht so richtig. Aber da es sich um seinen Abschnitt handelte, wurde er lebhafter. Sie stießen darauf an, dass sie sich getroffen hatten, als wären sie Regimentskameraden. Gustav kam sehr bald auf einen Traum zu sprechen, den er seit langem hegte. Er wollte St. Petersburg kennenlernen. Er hatte viel über diese Stadt gehört. Sie soll eine der schönsten Städte Europas sein. Gustav fragte, ob D. mit ihm zusammen einen Ausflug dorthin machen, ihm die Stadt zeigen würde. Ein Auto würden sie bekommen, sie könnten ein wenig umherfahren und dann in einem Restaurant Mittag essen. Er lade ihn ein. Die Stadt anschauen? Gern. Aber das Essen im Restaurant lehnte D. ab. Man muss eine eiserne Gesundheit haben, um in einem Restaurant Mittag zu essen, und die hatte er nicht. Er schlug vor, bei ihm zu Hause zu essen, das, was gerade da war. Der Deutsche stimmte mit Vergnügen zu. Auf halbem Wege rief D. Rimmer an. Sie jammerte, dass sie nichts Besonderes da hätte. »Frau«, sagte D. zu ihr, »koch Kartoffeln, kauf Pelmeni, Wurst und Wiener. Dann haben wir ein Mittagessen nach Art des Hauses.«